Beratung, Arbeits- und Lebenswelt am 2.1.2003 sind Werner Levin, Werner Fennig und René Viele. Wir wiederholen diese Sendung am 13.01.2003 um 18 Uhr. Heute am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle.
NB-Radio-Treff 88,0. Im Studio sind heute Werner, René und Werner. Und ich gebe Ihnen jetzt einen kleinen Überblick über unsere Themen heute. Besonderes im Jahr 2002, Esperanto im Jahr 115, Vorhaben im Jahr 2003, Vorhaben des EVN, Zeitungsschau Esperanto aktuell, Europa-Verständigung, Esperanto-Revue, was sagt der Weltbund, Sprachübungen, im Weltnetz und unsere Adressen und Namen. Werner, wir wollen jetzt mal zu unseren Themen kommen und wir hatten das ja schon angekündigt. Was gab es im vergangenen Jahr 2002 Besonderes, worüber wir nochmal berichten können?
Zu Beginn eines Jahres ist es immer schön, einmal zurückzublicken. Man soll es zwar nicht zu viel machen, aber doch ein bisschen. Das Jahr 2000 war vom Esperanto-Verein Neubrandenburg her voll gefüllt, ein pralles Programm. Wir hatten dort das dritte Esperanto-Pommern-Treffen in Prenzlau, in dem wir uns mit den polnischen Esperanto-Freunden aus der Region des Landes Westpommern treffen, von Stettin und Umgebung. Wir hatten unser 25. Esperanto-Familienfeldlager, das in einer sehr dramatischen Situation stattfand, denn es gab dort große Unwetter vorher und nachher, aber wir selber als Esperanto-Freunde auf dem Zeltplatz in der Nähe von Feldberg haben das gut überstanden. Danach fand statt unser 36. Wochenendseminar, auch in Neubrandenburg, an dem wir einen Dozenten aus Polen, aus unserer Partnerstadt Koszalin hatten, Herrn Magister Baranowski, der uns dort durch die Sprachmühle gedreht hat, das uns Hören und Sehen verging. Ja, dann zum Abschluss hatten wir im vergangenen Jahr ein Samenhoffest. Das feiern wir mal gemeinsam. Alle Esperanto-Vereine des Landes Mecklenburg-Vorpommern kommen dort zusammen. Und so sind die Neubrandenburger Freunde nach Stralsund gefahren. Und wir haben dort ein wunderbares Programm absolviert. Und zwar nennt sich dieses Samenhoftag, das ist sozusagen die Feier aller Esperanto-Freunde der Welt, die im Dezember immer stattfindet und sozusagen eine Art Geburtstagsfeier für die Sprache ist.
Thank you.
Ja, Werner, ich habe ja an einigen Veranstaltungen, über die du gerade gesprochen hast, selber teilgenommen. Auch die letzte hat mir sehr gut gefallen, obwohl das Wetter nicht mehr so angenehm war, nicht? Wir waren ja noch auf dieser Halbinsel und das Schiff, da sind ganz schön stark von See her.
Das war eine alte Halbinsel, die schon eine große Geschichte hat. Mhm. Aber es war eigentlich, Werner, wenn ich so richtig mich zurückerinnere an den Dezember des vergangenen Jahres, es war eigentlich ein wunderbares, richtiges norddeutsches Winterwetter.
Wir
hatten Wind aus dem Osten, aus Polen, aus Weißrussland. Und das ist immer kühl, wissen Sie,
ja,
nicht?
Ja, ja.
Ja.
Mhm. Und auch erinnere ich mich noch sehr gerne an das Treffen in Prenzlau, das war auch sehr schön. Dieses Pomeranien-Treffen mit den polnischen Freunden hat mir auch sehr gut gefallen.
Ja, ich freue mich, dass du dich an diese alten, schon lange vergangenen Treffen erinnerst.
Ja.
Es ist ja wichtig, wir sind ja nun in einer weltweiten Diaspora, die Esperanto-Freunde in der Welt und auch in der Brandenburg und Umgebung. Und da ist es ganz wichtig, dass man sich immer wieder mal trifft.
Ja, zu unserem nächsten Gesprächspunkt mal. Esperanto im Jahr 115. Ist das nun ein Wunder?
Ja, eigentlich ja. Es ist nicht so, dass wir uns nun selber hier feiern. Das machen wir natürlich ganz gerne. Aber für die Zuhörer, finde ich, ist es ganz wichtig, dass man mal erzählt, warum es eigentlich Esperanto gibt und warum es Esperanto immer noch gibt. Denn die Vergangenheit, die letzten 115 Jahre, waren für die internationale Sprache Esperanto alles andere als angenehm. Man muss also zurückdenken und wissen, dass Esperanto im damaligen russischen Großreich, im Kaiserreich Russland, herausgekommen ist, also im Zarenreich, und sofort wieder verboten wurde, weil man hatte von Leo Tolstoi, das war ein Rebell, einen Artikel in der Esperanto-Zeitung veröffentlicht und aus diesem Grunde im gesamten Russland, und dazu gehörte das heutige Finnland, das heutige Polen, Weißrussland, die Ukraine und so weiter, das war schon ganz erheblich. Und in Westeuropa war zu der Zeit, also vor der damaligen Jahrhundertwende, Esperanto noch nicht so etabliert. So, dann gab es den Ersten Weltkrieg. Der dauerte ja von 1914 bis 18, aber er hatte ja schlimme Konsequenzen. In vielen Ländern Europas gab es Revolutionen und kurz darauf dann auch den Faschismus in Italien, in Deutschland und dann in der gesamten europäischen Umgebung. Das hat dem Esperanto ungeheuer geschadet, weil Esperanto wurde sofort verboten. Und Esperanto wurde auch in der damaligen Sowjetunion verboten, seit den 30er Jahren, seitdem dort Stalin sich voll etabliert hatte in seinem Reich als Superdiktator und sein Zwillingsbruder Adolf Hitler aus Deutschland Esperanto genauso verboten ab Januar 1933. Das war also ein Problem, das die Esperanto-Freunde bis heute noch nicht so richtig bewältigt haben, weil es gab dort große persönliche Lücken. Ich will nicht weiter darüber erzählen, nur so viel, dass Stalin die gesamte Esperanto-Elite hingerichtet hatte. Also die wurden umgebracht, nicht nur eingesperrt. Ja, dann gab es also diesen ruhmreichen Zweiten Weltkrieg, der natürlich auch nicht sehr schön war und auch seine Folgen hatte. Europa wurde geteilt, Deutschland wurde geteilt, Deutschland wurde auch noch abgetrennt, ein Drittel des Reiches fiel dann an andere Länder. Das hat also dem Esperanto sehr, sehr auch geschadet. Dann war es in der DDR bis 1965 nicht zugelassen. Es wurde 1949 verboten, weil Russisch ist und war und soll die große Weltsprache damals gewesen sein. Und die Landkarten sahen so aus, dass das große Russische Reich, Sowjetische Reich, dann China, die ganzen sozialistischen Staaten, so hießen sie, und alle anti-imperialistischen Staaten, das war fast drei Viertel der Welt, dachte man, die werden alle Russisch sprechen. Also wurde Esperanto richtig verboten per Dekret, per Gesetz. Und ich will das nur deswegen sagen, damit man versteht, weil wir immer noch so dünn sind. 115 Jahre Esperanto ist auch 115 Jahre Leid und Elend, aber seit etwa 30 Jahren sind wir auf dem Gebiet hier in Mecklenburg-Vorpommern, das war ja dann die DDR und später jetzt das gesamte Deutschland, waren wir etabliert, haben gut mitgearbeitet und fühlten uns auch äußerst wohl, denn wir hatten die Unterstützung und die Anerkennung in der Gesellschaft, die wir uns immer gewünscht hatten. Ja, das ist ein Wunder, Werner. Du hast das so formuliert. Natürlich, es ist ein Wunder, dass Esperanto überhaupt noch existiert.
Werner, du hast ja das mit dem Wunder sehr schön erläutert, historische begründet, und ich halte es ja eigentlich auch für ein Wunder, dass innerhalb von 115 Jahren Esperanto so eine komplette, vielseitige und umfassende Sprache geworden ist, wie ich inzwischen alles so erfahren habe, was es alles in Esperanto gibt und über Esperanto und was es alles kann. Am liebsten erinnere ich mich immer daran an eine Zeit, das war noch zu DDR-Zeiten, als ich das erste Mal in Esperanto geschaffene Lyrik gehört habe. Das hat mich dann am meisten verwundert, wie wunderschön das damals war. Und klang, und wenn der Schöpfer selbst seine Gedichte vorgetragen hat, da war es auch wirklich ganz still. Ja. Aber können wir mal zum nächsten Thema kommen? Ja?
Ja, gerne. Ich wollte noch was zum Wunder sagen. Wir glauben natürlich nicht an Wunder, sondern es ist erstaunlich, dass eine Bewegung, eine Sprachbewegung, die sich aus einem kleinen, bescheidenen, vergilbten, heute vergilbten Heftchen von wenigen Seiten zu einer doch weltweiten Esperanto-Bewegung, einer Sprachbewegung entwickelt hat, und so wie du sagst, Werner, mit einer lebendigen Sprache, die sowohl beginnend beim normalen Umgangs Esperanto über Lyrik, über Wissenschaft, über Literatur eigenständig sich entwickelt hat. Und auch das ist wichtig zu sagen, Esperanto war von Anfang an wie eine lebendige Sprache. Von Anfang an wurde dem Esperanto vorgegeben, dass er sich zu entwickeln hat als Sprache wie jede andere damals existierende Nationalsprache. Ja, Werner, und du wolltest noch was fragen? Ich habe nur dazwischen geredet.
Na, ich wollte eigentlich jetzt mal einen Schritt weiter gehen und mal fragen, wie sieht es denn nun in diesem Jahr, das er gerade erst nun begonnen hat, wie sieht es eigentlich damit aus im Jahr 2003? Was hat der Esperanto-Verein, wenn man so sagt, unser Club, für dieses Jahr geplant? Gibt es da schon Pläne?
Wir leben natürlich auch in einer Tradition. Man muss beides machen. Man muss die Traditionen pflegen. Das heißt also Veranstaltungen, die immer wieder neu weitergeführt werden. Und man muss sich auch allem Neuen öffnen. Und eines der neuen Veranstaltungen ist die Pommern-Esperanto-Treffen, oder sind die Esperanto-Pommern-Treffen. Und in diesem Jahr werden wir uns am 17. Mai in Stettin treffen. Und dort heißt sozusagen die Überschrift, die Losung dieses Treffens: Polen vor der Tür der Europäischen Union. Wir werden dort diskutieren, denn es ist nicht so, dass nur Hurra gerufen wird in Polen. Sie wissen um die wirtschaftlichen Probleme und die treffen natürlich auch dem Esperanto. Denn wenn die Arbeiter dort oder die Angestellten arbeitslos werden, können sie nicht im Esperanto-Verband Mitglied sein oder im Weltverband des Esperanto. Ja, und dann möchten wir natürlich gerne auch Stettin kennenlernen. Stettin ist eine alte, bedeutende Hafenstadt und Hansestadt, und die möchten wir uns auch gerne angucken. Das zum ersten, Werner. Das wäre also am 17. Mai diesen Jahres. Wir haben auch wieder unser Familien-Esperanto-Zeltlager. Das findet, das ist das 26. in ununterbrochener Reihenfolge. So sind wir schon länger im Westen sozusagen als damals in der DDR. Denn das ist ja ein altes Lager mit 26 Jahren. Wir haben auch diesmal vor, wieder uns mit Esperanto zu beschäftigen. Also einfach nur zelten in der Familie und von morgens bis abends, wenn es möglich ist, Esperanto sprechen. Kleine Kurzvorträge, Kaffeeklatsch, Exkursionen. Wir haben auch Freunde, die mit dem Wörterbuch durch den Wald uns führen und erklären, wie die Pflanzen und Käfer und Wildschweine heißen auf Esperanto. Wir werden vielleicht auch wieder ein Konzert besuchen in eines der wunderschönen Dorfkirchen. Also wir sind immer verbunden mit der Natur und mit der Umgebung, in denen wir uns treffen. Das nächste wäre dann etwas Außergewöhnliches. Das sind die Jahrestage, überschlagen sich jetzt weltweit mit den Jahrestagen, wann Esperanto dort in der Stadt gewesen ist. Und wir haben als Ältestes mit Rostock. Rostock feiert in diesem Jahr 95 Jahre Esperanto in der Stadt. Und dort haben wir ein kleines Festprogramm ausgewählt. Das beginnt schon am Freitag, geht dann über den Sonnabend, ist zum Sonntagmittag und wird sehr viel Kultur, sehr viel Geschichte beinhalten. Denn es gibt dort hochinteressante Personen, die leider auch zum Teil verstorben sind aus Rostock. Über die werden wir dann auch uns unterhalten. Im Reigen unserer traditionellen Veranstaltungen wäre dann zu erwähnen das 38. Wochenendseminar Esperanto
Und das findet vom 24. bis 26. Oktober in diesem Jahr statt. Wir haben auch dort traditionell den Jugendclub in der Oststadt. Alle kennen ihn und Hunderte haben ja dort schon Esperanto gelernt. Und wir werden dort wieder Esperanto anbieten für verwöhnte Ohren und Sprecher, aber auch für Anfänger, die mal reinrichten möchten. Und zum Abschluss des Jahres in diesem Jahr wird der Landessamenhoftag in der Brandenburg stattfinden. Das wird aber nicht im Dezember, sondern schon in diesem Jahr am 29. November sein, weil später andere Termine anliegen. Ja, das sind so, Werner, die wichtigen Termine, wobei ich noch nicht einmal unsere monatlichen Treffen erwähnt habe.
Ja, ich habe aber noch eine zusätzliche Frage zu dem Pommern- oder Grenztreffen zusammen mit den polnischen Freunden aus Stettin. Wir haben ja auch schon 30 Jahre Kontakt zu den Brandenburg-Freunden aus Koszalin. Werden Sie sich da auch dran beteiligen? Und waren Sie beim letzten Treffen auch dabei?
Ja, selbstverständlich. Das habe ich ganz vergessen, Werner. Die Polen haben so oft wie auch die Deutschen auch ihre Geografie geändert. Und nun gehört zu Pommern, zum Westpommern nennt man das in Polen, der gesamte Bereich von Köslin über Golno-Naugard bis Stettin, das ist Westpommern. Und deren Ostpommern ist von Stolp bis ran zu Danzig. Sie haben das so aufgeteilt. Und nun gehören die Kösliner auch wieder zu Westpommern, zu Stettin, zu ihrem Leidwesen. Und sie werden auch in diesem Jahr wieder dabei sein. Unsere Pausenmusik ist heute von Rainer Konrad von der CD Flugmonda Musica Weltmusik.
Ja, Weltmusik, René. Du hast gesagt Weltmusik. Was ist denn das für Musik?
Das ist Musik in der Sprache Esperanto. Da gibt es ja einige CDs und wir haben heute eine von, mit Musik von Rainer Konrad ausgewählt.
Wie viele CDs hast du denn schon von in Esperanto Musik?
Oh, ich habe dir nicht erzählt. Das sind schon einige.
Na, da liegen mindestens 5 oder 6 Stück da hinten, ne?
Ich habe schon 6 Stück mit, ja.
Ja, und wir hier von Werner Pfennig haben auch noch 2 zu liegen. Also es gibt schon jede Menge Musik in Esperanto auf CD und abzuspielen, ja. Kommen wir mal zu unserer nächsten Frage oder zu unserem nächsten Thema. Du hattest gesagt, Werner, es gibt auch Interessantes in unserer Verbandszeitschrift für die ganze Bundesrepublik, für den Deutschen Esperanto-Bund, und die heißt...
Die berühmteste Zeitung im Esperanto in Deutschland, die nennt sich Esperanto Aktuell. Sie wurde neu geschaffen nach der Vereinigung beider deutschen Esperanto-Verbände 1991. Und sie kommt monatlich heraus in Deutsch und in Esperanto. Und wir wollen so ein wenig blättern, was für Themen behandelt werden. Sie ist ja, wie gesagt, in Deutsch und in Esperanto. Zum Beispiel ist hier ein Artikel Esperanto in 6 Wochen gelernt. Das hört sich an wie eine Werbung von Aldi oder so. Nein, hier geht es um Linguistikstudenten aus der Universität Münster und die haben das vorgemacht. Dr. Fischer
hat darüber berichtet, der dort Dozent ist in dieser Universität, und er schreibt, was von Kritikern oft angezweifelt wird, machten die Studenten der allgemeinen Sprachwissenschaft an der Universität Münster, das ist im Westen drüben, einen Blockkursus von 5x4 Stunden sowie weitere 5 Doppelstunden genügten, um Esperanto zu erlernen. Das heißt, ein einfaches Gespräch führen zu können, zu lesen und so weiter, das wäre für andere Sprachen, so schreibt Dr. Fischer, undenkbar.
Ja, da du gerade sagst, Universität Münster, fällt mir gerade ein, wir hatten ja am 7. November eine Sendung, die unsere Esperanto-Freunde in Innsbruck gehört haben, und da sollte auch ein Anfängerzeuge geben. Ja. Wenn Sie uns heute wieder hören sollten, oder auch die Wiederholung hören sollten, werden wir Sie mal bitten oder auffordern. Vielleicht können Sie uns später auch mal berichten, Sie haben ja unsere Internetadresse, wie lange Sie den Kurs gemacht haben und wie erfolgreich der war.
Das finde ich ganz toll, Werner. Vielleicht erreicht uns unsere Botschaft, unsere Bitte, auch unsere österreichischen Freunde und überall in der Welt, die uns jetzt in Deutsch verstehen. Ja, das wäre was Tolles.
Ja, ja, ich hatte auch schon mal gedacht, ich hatte ja bei der letzten Sendung jetzt im Dezember auch eine kurze Beschreibung über unsere Stadt und unser Land hier herausgegeben. Die könnte ich vielleicht per Internet auch mal ein bisschen erweitern, nicht? Und den Kurs immer zuschicken, da können Sie sich mal ein bisschen dran üben.
Aber selbstverständlich, das wäre eine gute Sache. Ja, gehen wir mal weiter an dieser jetzigen, das ist die aktuellste Zeitung, die ist jetzt eben gerade gekommen. Und zum Beispiel Esperanto in die Schule und in die Universität. Studien in Posen. Posen ist in Polen, Poznan. Und dort ist die Interlinguistik ganz stark an der Universität. Und dort gab es auch so eine Art Treffen, so eine Art Konferenz mit internationaler Beteiligung, mit Deutschen, ich gehe mal der Reihe so durch, mit Polen, mit Mazedoniern, mit Ungarn, mit Franzosen, mit Belgiern, mit Österreichern, mit Litauern, mit Russen, Finnland, Frankreich, Ungarn, Italien, Kroatien, Schweden, sogar dem Iran und auch Brasilien. Da waren also Wissenschaftler, die sich mit dem Problem Interlinguistik beschäftigt haben, und das war ein großer Erfolg, und man hat sich gefreut, dass das auch in Polen wieder neu beginnt. Oder ein neues Thema, Europäische Union, die wird ja immer größer. Und es gibt natürlich auch eine Europäische Esperanto-Union. Und die hat vor kurzem getagt in Verona. Und sie haben Folgendes gesagt. Wir müssen also aufpassen, so verdeutsche ich das mal hier. Der Kongress, der dort stattfand, will, dass Europa sprachlich vielfältig wird und gleichberechtigt wird. Das hört sich so einfach an, aber wir werden darüber noch reden, das ist nicht mehr gesichert. Natürlich müssen wir als Esperanto-organisierte Freunde die Menschheit darauf aufmerksam machen, dass derzeit in der Europäischen Union die Diskriminierung der Sprachen sehr massiv fortgeschritten ist. Es hilft kein Gesetz, es hilft keine Resolution und nichts. Die Diskriminierung der nicht-englischen Sprache ist also, oder der in nicht-englischen Sprachen, ist sehr brutal geworden in letzter Zeit.
Ja, ich habe nochmal eine kurze Zwischenfrage zu dir und dem Namen Esperanto-Union. Was ist das für eine Organisation? Weißt du das? Kannst du das erläutern oder nicht?
Die hat ihren Sitz in Brüssel, in Belgien, und ist eine Vereinigung der europäischen Esperanto-Verbände, die aber in gewisser Weise auch selbstständig sind. Sie sind nicht die Vorgesetzten der europäischen Esperanto-Verbände, vielleicht eine Vorstufe davon.
Ja, ja.
Möchten Sie noch um eine eigene Struktur. Oder man muss sich mal vorstellen, man in stillen Kämmerlein der Eliten von Europa denkt man schon darüber nach, dass die Nationalsprachen in Europa verschwinden werden. Das Deutsche und auch andere Sprachen werden verschwinden. Und da zum Beispiel der Botschafter von der britische Botschafter in Niederlanden, Sir Colin Wood, ich sag mal so, wie es hier steht, Sir Colin Wood, Folgendes gesagt, in einer unglaublichen Arroganz: In 25 Jahren ist das Niederländisch ausgestorben, weil ihr wollt ja sowieso nur Englisch sprechen. Das, was er offen gesagt hat und was auf schlimmen Protest gestoßen ist, er hat eigentlich gar nichts Böses gesagt, das war nur arrogant, weil er hat das gesagt, weil was alle sowieso schon denken, und vor allen Dingen, so wird immer schon gehandelt. Die Europäische Union will, dass in ganz kurzer Zeit, in wenigen Generationen, die Nationalsprachen verschwunden sind,
zurückgedrängt werden in eine familiäre Phase. Und wie konkret sprachliche Diskriminierung ist, möge ein ganz nebensächliches Beispiel sein. Und zwar im Wendland, das ist hier im Norddeutschland. Im Wendland, da gibt es Bauern und die haben an die EU Probleme gehabt. Und was war passiert? Obwohl die meisten Menschen in der EU Deutsch sprechen und obwohl die Wendlandbauern aus Norddeutschland auch Deutsch sprechen und obwohl man immer garantiert hat, dass die deutsche Sprache unter anderen Sprachen natürlich auch gleichberechtigt ist und sie wollten jetzt einen Antrag stellen, wurde es abgelehnt, ihnen Deutsch anzunehmen. Sie mussten ihn in Englisch übersetzen lassen. Das kostet natürlich wieder Geld, aber nicht so schlimm. Es muss ja autorisiert übersetzt werden. Das ist ja das Problem. So, und durch dieses ganze Hin und Her ging der Antrag zu spät in der EU ein und die Wendlandbauern haben dieses ganz konkrete Problem nicht lösen können. Und das ist das Problem, dass man in der EU mit aller Gewalt, und da muss man auch sagen brutal, und ohne Rücksicht auf irgendwelche Gefühle der Völker, die sprachliche Diskriminierung fortsetzt. Und zwar so schnell, dass wir da nicht gucken können. Naja, es gibt dann noch mehr Dinge, aber vielleicht danach kannst du noch mal Fragen stellen, damit ich nicht immer zu hintereinander zu hören.
Ja klar, wir machen erstmal wieder eine kleine Zwischenmusik, René, was? Kleine Zwischenmusik hier gemacht, damit nicht immer das eintönige Gerede von uns so zu hören ist, wenn es auch für uns sehr interessant ist. Also unsere Verbandszeitschrift Esperanto Aktuell befasst sich nicht nur ausgeschlossen mit Esperanto, sondern auch mit den Sprachproblemen, besonders in Europa und auf der ganzen Welt. Hast du noch mehrere interessante oder
Hinweise? Ja, ich würde gerne auf Europa und Probleme.
Ja.
Da fragt man immer, was habt ihr eigentlich damit zu tun, mit den nationalen Sprachen? Mhm. Oder was haben die mit Plattdeutsch zu tun? Mhm. Esperanto hat sehr viel zu tun mit Plattdeutsch, weil das gehört zur Sprache, zur Kultur, zur Identität. Aber wenn du erlaubst, würde ich noch gerne mal die aktuelle Zeitung hier zu
blättern. Ja, das meinte ich, ja.
Das Neueste, was uns Esperanto-Freunde in der Welt bewegt, ist, dass es ein neues, großes Wörterbuch gibt, ein Lexikon. Das nennt sich Plena Illustrita Vortaro. Das Interessante ist nicht, dass es erschienen ist im vergangenen Jahr, sondern das Interessante ist, dass hier eine 115-jährige Tradition und Kontinuität ist. Dieses Wörterbuch wird von Generation zu Generation immer wieder erweitert, erneuert, also nicht eine vollkommene Neuschöpfung, sondern es baut systematisch auf. Und da hieß es mal eine Wortliste und dann war es ein Buch, das nannte sich Fundamento, da waren das Fundament des Esperanto, die Worte drin. Dann gab es ein Plena Vortaro, ein vollständiges Wörterbuch, das gab es dann mit einem Supplemento, mit einem Anhang. In den 70er Jahren gab es dann Plena Illustrita Vortaro, das war so eine Art Bilderduden, so eine Art Lexikon. Und dieses Lexikon ist jetzt erneut in einer über 12-jährigen Arbeit überarbeitet worden Die Überschrift lautet hier 12 Jahre Arbeit zwischen Tradition und Erneuerung. Und genau das machen die Esperanto-Freunde. Und wir haben wieder ein neues Wörterbuch, Plena Illustrita Vortaro. Vollständiges illustriertes Wörterbuch, ein Lexikon praktisch.
Ja,
und das ist Standard.
Ich bin der Meinung, man sollte noch dazu sagen, du hast die beiden Begriffe Wörterbuch und Lexikon erwähnt, dass es einsprachig ist. Es ist also nur in Esperanto.
Es ist nur in Esperanto,
ja.
Und es ist nicht ein einfaches Wörterbuch.
Das könnte man bei Wörterbuch könnte man was anderes
verstehen. Nein, es ist ein Lexikon.
Ja.
Und zwar ist es das Standardbuch für die gesamte Welt. Also nicht nur für Deutschland oder für Mecklenburg-Vorpommern, sondern alle Esperanto-Freunde der Welt nutzen dieses sprachliche Standardwerk, was uns auch hilft, dass unsere Sprache weiterhin einheitlich bleibt. Aber unser Regelwerk ist schon so streng geregelt, dass wir keine Dialekte in Esperanto haben werden. Ja, das möge erst einmal für Esperanto aktuell reichen.
Ja, ich sehe hier gerade, weil wir zuerst von CDs was gesagt haben, hier wird auch auf Seite 15 die CD, die wir eingangs gespielt haben, mit unserer Erkennungsmelodie, wird hier auch angeboten.
Ja, das ist der Jomo Distras, amüsiert uns. Das ist also seine neue Ausgabe. Wir haben natürlich nicht so viel Musik wie wie heißt der, Michael Jackson und so weiter. Michael Jackson und andere wichtige moderne Leute. Aber wir haben auch unsere Kultur.
Ja, ja. Ich habe hier noch ein Blatt von dir, das hast du mal vorbereitet. Die erste Zeile heißt hier Film eines Lebens oder viele Gründe, Esperanto zu lernen oder nicht zu lernen. Was ist hier mit diesen Sachen damit gemeint?
Ja, das ist so ein bisschen eine ernste und doch scherzhafte und doch ernste Argumentation von Menschen, die uns zwar sagen, eure Idee ist gut, wenn man also Esperanto propagiert und auf dem Markt hier Flugblätter verteilt, aber ich würde gerne lernen, aber ich habe keine Zeit oder so. Und da habe ich das mal zusammengestellt, wie die Menschen immer so reagieren. Zum Beispiel sagen sie, so ein kleines Kind mit 2 Jahren, das also zu sprechen beginnt, wäre noch zu jung zum Sprechen lernen. Dann sagen wir dagegen, nein, die meisten Völker in der Welt, die meisten Kinder der Völker der Welt, müssen von der Geburt an aus, oder 1, 2 Jahre, da geht es dann sprechen so los, müssen vielsprachig erzogen werden, weil man lebt in einer vielsprachigen Welt schon zu Hause. Oder man sagt, die Kinder im Vorschulalter, die sind noch zu sorglos und die wollen lieber spielen und Fernsehen gucken und Pommes frites essen. Da sagen wir auch, die Kinder im Vorschulalter, gerade die lernen, man kann ja nur mündlich lernen, das ganz Natürliche übertragen der Sprache.
Ja, wir wissen ja, dass sie in dieser Zeit am schnellsten und am meisten lernen und am leichtesten.
Sie lernen am leichtesten. Man muss ihnen überhaupt keine Regel erklären, sondern mit ihnen nur sauber in einer Sprache sprechen. Mhm. Und da gibt es auch jede Menge Esperanto-Eltern, die mit ihren Kindern Esperanto sprechen. Aber ich muss unter ganz was Wichtiges beachten bei jeder Sprache und auch beim Esperanto. Und diese wichtige Regel lautet, wenn man sich entschließt, mehrsprachig zu sprechen, eine Sprache, eine Person. Die eine Person muss immer in jeder Situation in dieser Sprache mit den Kindern sprechen. Eine Sprache, eine Person, das ist ganz wichtig, damit die Kinder diese Bezugsperson kennen zur Sprache und die unterscheiden überhaupt nicht, die wissen gar nichts von Russisch, von Englisch, von Arabisch, um mal große Sprachen der Welt zu nennen, sondern für sie ist die Person und die Sprache eine Identität. Und mit der sprechen Sie dann so.
Ja.
Ich selber habe das auch so erlebt.
Das nächste Stichwort heißt hier zu selbstbewusst. Was sagst du dazu?
Ja, das betrifft die Jugend. Die sind so selbstbewusst. Sie haben ja heute so viele Möglichkeiten, sich zu zerstreuen. Sie können Musik hören, sie können Musik sehen, sie können Musik erleben, was ja sehr wichtig ist für die Jugendlichen. Es gibt so unendlich viele interessante Freizeitbeschäftigungen. Und sie sind auch so selbstbewusst, dass sie sagen, naja, ihr alten Verkalkten, die über 20 sind und älter sind, älter als 20 Jahre, die sind für uns nicht kompetent. Nein, da sagen wir, wenn ihr Lust habt und Freude habt am Reisen, beispielsweise, um nur ein einziges Beispiel zu nennen für Esperanto, es gibt einen Weltübernachtungsdienst, kostenlos. Kostenlose Übernachtungen weit in der ganzen Welt, in über ungefähr 80 Länder. Und wenn man sich dort anmeldet, muss man nur einen einzigen Ausweis haben, die Sprache Esperanto. Und da gibt es jede Menge, in jedem Jahr und immer wieder mal so kurze Berichte zu Beweis, dass das funktioniert, dass
Menschen sich bei einem eingefunden haben, das nennt sich Passporta Servo, also Übernachtungsdienst, und manche machen das 2 Jahre eine Reise um die Welt, bleiben natürlich dann nur ein paar Tage länger in den Ländern, in denen das Spaß macht, unter Esperanto-Freunden. Und erstaunlich ist, dass sogar Englischsprachige, ich habe da von Briten und auch von USA-Bürgern gelesen, die sagen, Englisch ist die größte Sprache der Welt, ohne Zweifel, wollen wir auch nie anzweifeln. Aber mit dem Englisch finde ich keine Freunde so ohne weiteres, nicht so ohne weiteres. Man will immer nur Geld von mir oder an mich verdienen. An Esperanto, das ist noch so, dass man dort wirkliche Freundschaften schließen kann.
Ja, nehmen wir noch ein Stichwort, dann machen wir wieder eine kleine Pause. Das heißt, zu glücklich?
Das ist die Zeit der Liebe, Werner. Ich weiß, wir sind ja schon über 30 beide und da gibt es ja keine Liebe mehr oder nicht mehr so temperamentvoll und nicht mehr so schäumend. Aber auch wenn man sich liebt und wenn man ganz andere Sorgen hat und wenn der Himmel voller Geigen hängt, ich weiß nicht, wie die Jugend das heute nennt, auch dann hat man Zeit für Esperanto. Auch wenn man Familie, aus der Liebe entstehen ja dann zum Glück manchmal noch Kinder, auch als Ausnahme sozusagen heute. Und trotzdem muss man sich nicht in dieser Stresszeit aus der Esperanto-Bewegung hinausstehlen und sagen, keine Zeit. Natürlich hat man begrenzte Möglichkeiten, zeitlich und auch finanziell, aber man kann immer wieder Kontakt halten, immer wieder mal einen Punkt suchen, wo ich mit jemandem mich treffe.
Musik, kommen wir mal zum nächsten Punkt, den ich dann hier zu stehen habe. Gründe, Esperanto zu lernen oder nicht zu lernen, zu beschäftigt, steht hier.
Ja, das ist das Plateau des Lebens. Wenn wir dann unser Studium zu Ende haben, wenn wir dann in der Lage sind, unsere Familie aufzubauen. Also in dieser Zeit hat man eigentlich keine Zeit, aber auch das stimmt nicht. Denn wenn man im Berufsleben, im Familienleben eingebunden ist und wieder auf Esperanto rückbezüglich denkt, kann man zumindest Mitglied sein in den Strukturen, im Esperanto-Verein des Ortes, im Esperanto-Landesverband, im Esperanto-Verband von ganz Deutschland oder sogar im Esperanto-Weltverband. Dann ist man stets informiert, man kriegt die Zeitungen nach Hause. Das wäre also kein Argument, sich vom Esperanto zurückzuziehen, sondern ganz im Gegenteil, man kann durch seine Mitgliedschaft eine ganze Menge machen. Das zum Argument seiner ist beschäftigt.
Ja, und das nächste Argument hier heißt zu besorgt. Was ist damit gemeint?
Damit ist gemeint, wenn man in eine persönliche Krise gerät, sei es Arbeitslosigkeit, sei es, dass der Lebenspartner oder der Ehepartner gestorben ist oder wie auch immer man in eine individuelle Krise hineingerät. Wir können natürlich diese Krise nicht beseitigen, aber wir können aus Esperanto-Bewegung Wärme geben, menschliche Wärme, Gemeinschaft geben, denn ich gehe mal davon aus, dass derjenige ja vorher schon mit Freunden zusammen gewesen ist, dass es für die Seele ungeheuer wichtig ist, mit Menschen zusammen zu sein, die man vertrauen kann, mit denen man alles Mögliche bereden kann. Und das ist auf dem Gebiet Esperanto durchaus etwas ganz Normales.
Ja. Die nächste Frage oder der nächste Stichpunkt zu alt ist mir natürlich schon klar. Das ist kein Argument.
Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Die Jugend beklagt, dass die Esperanto-Bewegung, die aktive, präsente Esperanto-Bewegung, die älteren Herrschaften sind, jenseits der 60 und älter. Ja, die Leute haben ihr Leben lang fleißig Esperanto gelernt. Sie haben, oder sind Neulinge, sie haben Zeit, sie haben auch die nötigen Valutamittel, den Euro, und können damit nun die Welt bereisen. Und deswegen sind sie präsenter prozentual als eben der Durchschnitt der Esperanto-Bewegung. Das ist so. Und auch dann kann man sehr fleißig dabei sein, selbst wenn man krank ist, um Rollstuhl sitzt oder noch extremer zu Hause gefesselt ist. Wir haben auch blinde Esperanto-Freunde, die sind immer herzlich aufgenommen und werden genauso behandelt und behutsam geführt, wie wir eben andere kranke Menschen auch führen würden.
Ja, und der letzte Grund, der hier genannt ist, zu spät, ist das nicht so was Ähnliches wie zu alt oder was ist damit gemeint?
Ja, das ist so das Ende. Wir alle gehen ja dem Tode entgegen und das ist ein Thema, was in unserer jetzigen Gesellschaft überhaupt kein Thema sein darf. Das ist ja fast tabu, aber wir alle gehen doch einem Ende entgegen und dann sagt man, das ist sowieso zu spät, ich bin entweder zu alt, zu krank und kann nur gar nichts mehr oder werde bald sterben. Nein, man kann zum Beispiel, wenn man ein Esperanto-Freund gewesen ist, dafür Sorge tragen, dass die wertvollen Esperanto-Materialien, egal welcher Art, dass ich sie in Hände gebe, die das dankbar annehmen. Es geht also nicht um Reichtümer, sondern einfach darum, dass das Material von den Erben, die dann kein Verständnis haben, das einfach weggeworfen wird. Das ist schade. Und auch ein Thema, was man nicht gerne sagt, und das möchte ich aber hier noch anfügen, aber selbstverständlich kann man auch der Esperanto-Bewegung Geld vererben. Und das ist eine kleine Summe. Aber präzise, ganz präzise muss das vorbereitet sein. Am besten einen Notar fragen, damit es da keine Irrtümer gibt. Die Esperanto-Bewegung in Deutschland hat schon unendlich viel Geld verloren, weil im Testament entstand, den Esperanto-Freunden von ich weiß nicht was. Ja, wer ist denn das? Also sich zu klären, das Problem. Sagt man so am Rande, auch wenn es ein bisschen traurig ist, aber man muss auch das bedenken.
Ja, kommen wir mal wieder zu einer kleinen Zwischenmusik. Und eigenartigerweise heißt die nächste nämlich Tragedio. Also Deutsch Tragödie, wa? Ich habe hier noch ein Faltblatt vor mir zu liegen, so ein kleines Flugblatt. Da steht drauf Visionen für das Europa der Bürger, Stiftung Europaverständigung e.V. Was ist das? Was hat das mit Esperanto zu tun?
Das habe ich neulich bekommen. Hier haben sich Bürger von Europa, der verschiedenen Staaten, zusammengefunden und sich überlegt, wie können wir das Sprachenproblem lösen oder zumindest einen Vorschlag zur Lösung machen, einen Vorschlag jenseits der uniformierten Gesellschaft, die man ja vorhat einzuführen. Und die haben also Folgendes gemacht. Die haben einfach mal die Gesetze studiert, die für Europa wichtig sind, also für die Sprachen. Wir wollen uns dann mit Sprachen beschäftigen. Und da hat zum Beispiel der Romano Prodi gesagt, der Präsident der Europäischen Kommission, also der Europakanzler in Nizza, die Bürgerinnen und Bürger können sich darauf verlassen, dass die Kommission alles tun wird, also die Regierung, dass sie diese Sprachgesetze, Gleichberechtigung, und jede Sprache hat das Recht, überall gesprochen zu werden, dass sie eingehalten wird. Wir wissen aus der Praxis, und das hatten wir ja schon gesagt, dass genau das Gegenteil gemacht wird, Diskriminierung der Nationalsprachen. Oder Kunst und Forschung sind frei. Die akademische Freiheit wird geachtet. Auch hier gibt es nur die Uniformierung leider in einer Sprache. Oder es steht im Artikel 21, Diskriminierungen, insbesondere wegen der Sprache, sind verboten. Oder Artikel 22, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen.
Ja, zu dem Artikel 21 hier, Diskriminierung in der Sprache, da habe ich vor einigen Wochen mal in unserer Zeitschrift Esperanto aktuell auch den Hinweis gelesen, dass es in der Europäischen Union Ausschreibungen gibt, Stellenausschreibungen, und dann steht da drunter und als Bedingung Englisch, Muttersprache.
Ja, das ist eine ganz schlimme Geschichte, die ist aber so.
Das ist aber schon eine Diskriminierung.
Das ist eine eindeutige Diskriminierung. Ja. Man muss sich vorstellen, dass Großbritannien von der Anwohnerzahl nicht mehr als Polen hat. Und dass wir über 300 Millionen europäische Bürger sind, ich weiß nicht, mit wie viel 20, 30 Sprachen, und dass die Mehrzahl nicht Englisch spricht von Hause aus.
Und wenn Englisch, oft nicht Muttersprache.
Und man wird also mit diesem Gesetz oder mit dieser Forderung, dass wenn man sich in die EU bewirbt als Angestellter oder als wissenschaftlicher dort Tätiger, dass man gleich sagt, du musst aber in deiner Muttersprache mit Englisch sein. Damit werden alle 90% und mehr als 90% diskriminiert. Man muss das so brutal sagen. Und die helfen keine Ausreden und Argumente und außerdem. Und das Schlimmste ist, heute kommt man mit dem wichtigsten Argument, was man hat. Es wurde doch immer schon Englisch gesprochen und keiner hat sich gemeldet. Das stimmt allerdings, Werner. Das ist auch eine sehr schlimme Angelegenheit. Na gut, und nun haben die Bürger, einige Bürger, eine Stiftung ins Leben gerufen und sie sagen, wir müssen eine Vision haben, auch wenn wir das nicht sofort realisieren können. So realistisch sind auch diese Bürger. Und sie sagen, wir brauchen ein Europa der Bürger. Und hier müssen sich alle Menschen, obwohl sie verschiedene Sprachen sprechen, chancenfrei und diskriminierungsfrei bewegen können. Und das geht eben nicht mit einer Nationalsprache. Was diese Nationalsprache, die dann die erste wäre in Europa, anrichtet, das können wir auch noch sagen. Oder schalten Sie mal das Radio ein, egal zu welcher Tageszeit und egal welchen Sender. Ich habe in den letzten 12 Jahren so gut wie kein deutsches Wort mehr in den Musiksendungen gehört. Und das finde ich jetzt eine schlimme Sache. Naja, und dann eben, man muss eine neutrale Zweitsprache haben, so sagte sich diese Bürgervereinigung, diese Stiftung. Und diese Zweitsprache muss neutral sein. Und irgendwie kamen wir dann auf Esperanto. Ich weiß das nicht so genau. Und wir haben also schon verschiedene Initiativen durchgeführt in diesem letzten Zeitraum. Das ist also europäisches Bürgerrecht auf kulturelle und internationale Kommunikation. Dass man eine internationale Sprache, die neutral ist, als erste Fremdsprache in Europa, probehalber wenigstens einführt. Und wir haben Seminare durchgeführt für die internationale Sprache und Kultur an deutschen Universitäten. Und sie gehen auch in die Wirtschaft und sagen, probiert es doch wenigstens mal. Wenigstens probieren. Eine neutrale Sprache und das Einzige, was funktioniert, ist Esperanto weltweit und in Europa, geht ja um Europa und so weiter. Sie sind also ganz automatisch. Sie haben sich eigentlich nur die Gesetze angeguckt und kamen ganz automatisch auf Esperanto als Sprache. Und diese Stiftung, die angesiedelt ist in Hamburg, normalerweise hassen ja die Deutschen ihre eigene Sprache und verachten sie, wo es immer nur geht. Und in Hamburg hat man also diese...
Das kannst du aber nicht verallgemeinern. Ne? Wir beide nicht.
Wir beide nicht, nein, wir drei nicht. Also wir sind drei von 80 Millionen,
die sagen wir so.
Ja, und guck mal, wenn wir die Stiftung hier, diese Stiftung wird natürlich auf dem gleichen Standpunkt stehen. Und wenn Sie mal die beiden Stichworte Europaverständigung oder auch Stiftung nur über das Programm im weltweit Web oder wie heißt es?
Ja, WWD, Weltnetz, ja,
Weltnetz laufen lassen, dann werden Sie auch sicher die beiden, ja. Diese
Stiftung Europaverständigung, ja. Bei Stiftung dann ein Strich, europaverständigung.de ist ein Wort, Europaverständigung,
ja.
Dann findet man das.
Ja, das ist zwar mit AE geschrieben, nicht mit E, und eine ähnliche E-Mail-Adresse ist dort auch zu finden, und man kann sich dann dort informieren über diese Stiftung, über diese gemeinnützige Stiftung, und ich werde mich auf alle Fälle damit befassen, das interessiert mich auch.
Das ist ja für mich auch neu, nicht?
Ja, das ist für mich neu, ja.
Wunderbar. Ja, wir wollen nun auch nicht, um die Hörer nicht zu verschrecken mit unserer etwas harten Meinung zu der Gleichberechtigung, aber man muss, wenn man heute sich deutlich machen will, muss man auch deutlich sprechen. Und es geht nicht mehr damit, dass wir uns Komplimente machen, denn die sprachliche Problematik ist sehr, sehr brisant geworden in den letzten Jahren. Und wir stehen vor einer neuen Entwicklungsstufe der Europäischen Union, und es gibt mehr als nur eine Befürchtung, dass das, was wir gesagt haben, eintrifft. Und die Fädenzieher, die Führung, die im Stillen Europa vereinigt, die Macht des Geldes, die wollen, dass unsere Sprachen wegkommen, zurückgedrängt werden in die Familie, im individuellen Bereich, und dass es nur noch in Deutschland und in anderen Staaten eine einzige, dass es die angloamerikanische Sprache ist.
Ja.
Das finden wir nicht gut.
Und jetzt wieder eine kleine Pause. Beim letzten Mal wieder eine kleine Sprachübung vorgesehen. Werner wird es wieder machen. Worum geht es heute in deiner kleinen Sprachübung, Werner?
Ja, Werner, und liebe Hörer, nachdem wir uns nun sehr über die ganz große Politik unterhalten haben, die eigentlich nicht direkt mit Esperanto was zu tun haben, möchten wir heute ein bisschen wieder Sprache vermitteln. Und zwar nur so als Leckerbissen, wie Esperanto wirklich funktioniert als Sprache. Heute nehmen wir mal ein Teil der sogenannten Tabellwörter hervor. Man hat in Esperanto eine Matrix entwickelt, und das ist eigentlich nichts Aufregendes. Zum Beispiel alle Fragewörter beginnen mit Ki. Das ist also für die Ehefrauen wichtig, die dann mit ihrem Ehepartner, mit dem Ehemann dann einen Dialog beginnen, und das sind immer meistens Fragen. Und da fangen wir mal ganz von oben nach unten durchgehend an. Oder du wolltest was fragen, Werner?
Nein, ich frage das einfachste, vielleicht auch häufigste. Was hast du gemacht? Oder
ja.
Was willst du machen?
Ki-oh. Also ich ersehe daran, als Esperanto-Lernender, Ki ist also eine Frage, und A fragt nach einem Gegenstand, nach dem Objekt. Also die Substantive, wissen wir ja alle, weltweit enden auf A, auf das O auf Deutsch. So, also Ki-a fragt nach der Sache.
Oder wie siehst du heute wieder aus?
Ki-el, wie aspekt das? Ki-el fragt nach der Art und Weise. Ki-el, wie aspekt das? Also, wie siehst du aus im Sinne, oder besser gesagt, kann man auch sagen Ki-a. Weil Ki-el fragt nach der Art und Weise, wie bist du so geworden, dass du so aussiehst. Ich kann aber auch fragen vom Aussehen her. Ki-a-wie-aspekt.
Ja. Wie sieht denn deine Hose wieder aus?
Ja. Ki-a-aspekt. Ki-a-pantalano. Ki-a-wie. Ein A am Ende beim Fragewort fragt nach der Qualität einer Sache.
Die nächste Frage. Wo hast du dich geschmutzig gemacht?
Kie fragt nach dem Ort. Also wo. Kie wie mal Porigi. Wo bist du schmutzig geworden? Kie wie mal Porigi. Hier haben wir also auch uns Personalpronomen, wie, du. Mal ist das Gegenteil von dem Wort, was danach folgt. Pura heißt sauber, mal pura unsauber, dreckig. Und ij ist eine Nachsilbe, die besagt, dass etwas aus sich selber geworden ist. Kie wie mal korrigis. Und dann antwortet der Mann, en la giardeno, im Garten hat er gearbeitet. In Wirklichkeit war er in der Kneipe.
Oh, und warum ziehst du dich schon wieder um? Willst du schon wieder weg?
Ja. Kial. Kial wie Vestas Wien. Kial wie Vestas Wien. Warum ziehst du dich an? Und da muss der Mann sich wieder was einfallen lassen. Er muss ganz dringend aufs Büro, aufs Amt oder wie auch immer woanders hin. Aber die Frau, so schaut das ja sowieso. Warum?
Ja. Und wo willst du hin?
Wohin? Ja, das ist auch eine Frage, Wort wohin. Da hat man wieder diese Wo-Frage mit drin. Kien. Wenn ein Akkusativ an das Kien gestellt wird, Kien, wohin, die Richtung. Der Akkusativ hat im Esperanto auch eine wichtige Funktion, hat verschiedene Funktionen, aber auch die Funktion wohin. Kien, wie ihr, wo gehst du hin?
Und wie viel Geld hast du dir wieder eingesteckt?
Ja, Kiam, die Frage. Kiam wieder, eine Frage. Am fragt nach der Menge. Kiam da mono, etwas zu wie. Wie viel Geld hast du? Kiam da mono.
Tja, und wann kommst du wieder?
Ja, die Frage beginnt wieder mit Ki. Kiam wie revenos. Ki am vi revenos. Wann wirst du zurückkommen? Ki am vi revenos. Und da haben wir noch mehr Frage. Worte, die Regie zieht schon ganz schiefe Gesichter, liebe Hörer. Ich weiß, dass Sie so gerne weiterlernen möchten, aber wir machen jetzt Schluss.
Ja, Werner, zum Schluss könnten wir nochmal unsere Adressen oder auch nur eine Adresse sagen im Weltnetz, über die man uns und alle anderen findet.
Das ist ganz einfach zu merken. Man findet die gesamte Esperanto-Welt unter folgender Adresse: www.esperanto.de. Das ist zwar der Deutsche Esperanto-Bund, aber von dort aus kann ich in die Gruppen, in die Vereine in Deutschland, aber auch international mich bewegen. Und ich wiederhole noch einmal, www.esperanto.de.
Nur la veron. La infanoi faru rondon, kai ekonu tutan mondon.
Sie hörten heute unseren Sendeteil Esperanto-Welle, Wiederholung dieser Sendung am 13.01.2003 um 18 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 6.02.2003 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Arbeits- und Lebenswelt am 2.01.2003 waren Werner Levin, Werner Fennig und René Thiele.